Schönen guten Tag, hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie waren Anfang des Jahres selbst in der nordsyrischen Region Rojava. Was sind die politischen Grundzüge dieser kurdischen Selbstverwaltung?
Naja, das Ganze orientiert sich tatsächlich auch an den Ideen von Abdullah Öcalan. Das würde man in Deutschland wahrscheinlich mit PKK übersetzen. Die Grundzüge sind, es ist eigentlich so eine Art Räterepublik, in die Richtung geht das. Das heißt, auf jeder Ebene, in den Dörfern, in den Stadtteilen, in den Städten, wird das von unten nach oben organisiert. Selbstverwaltung, das geht so weit, dass auch im Justizsystem, dass erstmal auf der untersten Ebene Laienrichterinnen sind, die jeweils von der Bevölkerung bestimmt werden. Und aber auch die gesamte Versorgung wird sichergestellt darüber, die gesamte Selbstverwaltung. Und das ganz Spannende dabei ist für die Region wirklich wahrscheinlich einmalig, dass die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen alle eingebunden sind. Wir sagen immer kurdische Selbstverwaltung, aber die Kurdinnen und Kurden sind in den Regionen, glaube ich, nur so 80% der Bevölkerung. Dann haben wir da die Christen, wir haben die Araber, die dort wohnen, und viele von denen beteiligen sich auch an diesem System.
Und wie verhalten sich die Nachbarstaaten und Regionen gegenüber dieser kurdischen Region oder nicht nur kurdischen Region Rojava? Wie ist da die türkische Position zum Beispiel?
Ja, die versuchen das im Grunde genommen zu strangulieren. Erdogan hat schon vor 2 Jahren als zentrale Ziele für Syrien aufgegeben, erstens, Assad muss weg, zweitens, wir müssen eine kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien verhindern. Das Empfinden findet die türkische Regierung natürlich als Bedrohung, weil sie sagen, wenn das funktioniert, hat das Beispielcharakter, und dann befürchtet er, dass es natürlich auch auf die kurdischen Regionen in der Türkei überschwappt. Deswegen ist es eben im Moment leider so, dass Erdogan und die türkische Regierung eher dort die kurdische Selbstverwaltung bekämpfen, anstatt den IS.
Und welche Rolle nimmt Kobane innerhalb dieser kurdischen Selbstverwaltung ein, und inwiefern ist die durch IS-Angriffe auf die Stadt bedroht?
Man muss dazu wissen, dass die kurdischen oder überwiegend kurdisch bewohnten Gebiete im Norden Syriens voneinander getrennt sind. Es gibt 3 Bereiche. Kobane ist der mittlere davon. Dann gibt es ganz im Westen noch ein kleines Gebiet, Afrin heißt das. Und im Osten, rund um Kamischlu, ein etwas größeres Gebiet. Das sind die 3 Kantone, wie die Kurdinnen und Kurden selber sagen, die tatsächlich auch physisch voneinander getrennt sind, weil zwischen diesen 3 Siedlungsgebieten befindet sich seit langem eben auch Korridore, die von IS kontrolliert werden. Und Kobane ist, wie gesagt, der mittlere dieser 3 Kantone, die Stadt Kobane plus die Dörfer drumherum. Die sind jetzt eben massiv unter Attacke des Islamischen Staates, weil die versuchen, den ersten Kanton rauszubrechen, zu vernichten. Wir müssen befürchten, dass es danach dann auch gegen die beiden anderen Kantone geht.
Was glauben Sie, warum gibt es keine Anerkennung und wenig Berichterstattung durch den Westen über diese Selbstverwaltung?
Es ist ganz schwer zu erraten. Ein Ding hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das eben, ich sag mal, inhaltlich politisch doch relativ nahe an der PKK ist, die hier in Europa ja immer noch als Terrororganisation gelistet ist. Auch wenn mittlerweile sogar die CDU Waffen für die PKK fordert, das ist ja auch so ein Anachronismus in diesen Tagen. Aber das war tatsächlich so, als wir zurückkamen von der Reise im Januar, dort uns eben vor Ort davon überzeugen konnten, wie das Embargo der Türkei, die halt die Grenzen komplett dicht machen zu den kurdischen Gebieten, wie das dazu führt, dass es da kaum noch Medikamente gibt, wie die Versorgungslage schwieriger wird. Dann haben wir versucht, von der Bundesregierung zum Beispiel wenigstens Medikamentenlieferungen nach Rojava zu bekommen. Und da war die lapidare Antwort im Auswärtigen Amt, nee, das ist alles PKK, die kriegen gar nichts.
Wie eng sind denn tatsächlich dann die Verbindungen der stärksten politischen Partei Rojavas? Das ist ja die PYD, die Partei der Demokratischen Union. Wie groß sind denn die Verbindungen dieser Partei zur PKK? Denn Sie haben es ja schon gesagt, wird als terroristische Vereinigung eingestuft.
Die PKK, ja, die PYD ist keine terroristische Vereinigung. Das ist ein anderes Land, Syrien, das ist eine andere Partei. Aber inhaltlich sind die ganz dicht beieinander. Als wir da unterwegs waren, in jedem Büro hängt an der Wand ein Bild von Abdullah Öcalan. Sie sagen ausdrücklich, sie beziehen sich auf seine politischen Ideen. Das heißt, ich sage mal, politisch-ideologisch gibt es da ganz große Überschneidungen, aber natürlich ist das eine andere Partei, das ist ein anderes Land und das sind keine Terrororganisationen.
Aber organisatorisch hat man auch einen Draht zueinander?
Ich glaube schon. Ich meine, vor allen Dingen jetzt militärisch. Das ist ja auch, wird ganz offen gesagt, dass da jetzt die militärischen Kräfte der PYD, das sind die Selbstverteidigungskräfte von Rojava, abgekürzt JPG, und die PKK zusammen kämpfen. Da gab es auch einen Austausch von Kämpfern. Als wir da waren, haben sie uns ganz offen gesagt, ja, in den letzten Jahren haben bei der PKK in der Türkei auch viele Kurden aus Syrien mitgekämpft, und diese syrischen Kurden sind zurück und haben sozusagen auch mit dazu beigetragen, beitragen, da die JPG in Syrien aufzubauen.
Sie haben ja gerade eben schon den, wie Sie sagen, Anachronismus angesprochen, dass jetzt auch die CDU Waffenlieferungen an die PKK fordert. Damit meinen Sie Unionsfraktionschef Volker Kauder, der nun Waffenlieferungen an die PKK für den Kampf gegen IS ins Gespräch gebracht hat. Kämpft die PKK auch in Syrien oder meinte Kauder eigentlich diese JPG, die Volksvertretungseinheiten Rojavas, und hat da nur was verwechselt?
Nee, ich glaube, das kann man kaum noch auseinanderhalten. Wir wissen, ja, dass wirklich PKK-Kämpfer auch mit in Kobane mitkämpfen und die treten als eine Einheit auf. Ob die sich nun JPG oder PKK nennen, das hat er nicht verwechselt, sondern er meint tatsächlich beide.
Welche Perspektiven, Herr von Aken, sehen Sie denn nun für Rojava als autonome Region?
Naja, wenn sie jetzt den Angriff des IS überstehen und wenn es dann mittelfristig eine vernünftige Politik gibt, um den IS zumindest zu schwächen und auszutrocknen, das heißt keine Stärkung mehr darüber, dass über die Türkei Kämpfer und Waffen zum IS rüberkommen dürfen, dass der Schmuggel mit Öl, über den sich IS zum Teil finanziert, über die Türkei aufhört und so weiter und so fort, dann könnte Rojava tatsächlich sowas wie eine Keimzelle und ein Beispiel sein für eine Lösung dort in der Region, denn Rojava sagt eben ausdrücklich nicht, dass sie einen eigenen Staat wollen, sondern sie sagen, sie wollen Teil eines gesamten Syrien bleiben, eines demokratischen Syriens mit starken, weitgehenden Autonomie- und Minderheitenrechten. Da können sich viele Regionen und auch Länder dort in Syrien, Irak einiges von abgucken, denn wie sehr sie schaffen, die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen zu integrieren und wirklich Menschenrechte dort auch sicherzustellen, Frauenrechte sicherzustellen, das hat aus meiner Sicht Beispielcharakter.
In Rojava im Norden Syriens findet gerade ein Experiment statt. Kurden verwalten ihre Region selbst und integrieren dabei auch Minderheiten. International wird die kurdische Selbstverwaltung jedoch nicht anerkannt. Hilfsgüter kommen nicht durch und der IS greift weiterhin Kobane an. Über die Situation in Nordsyrien haben wir gesprochen mit Jan van Aken, dem außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken. Er war nämlich in diesem Jahr schon dort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ihnen auch vielen Dank.